Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Wir hatten mal eine außergewöhnliche Folge, würde ich sagen, oder?
Ja, total. War mal was ganz anderes. Ist auch so eine, ja, Collab-Folge nennt man das, glaube ich, heutzutage. Wir gehen den Trend also voll mit Video und allem sind wir dabei.
Ja.
Und genau.
Ja, die Idee kam mir eigentlich, warum können wir nicht mal mit anderen Podcasts so Folgen zusammen aufnehmen? Wir haben mal so schon ein paar Podcasts gefragt und die Anna Huftnagel war ja schon mal bei uns im Podcast und sie hat nach dem Podcast, den wir mit ihr aufgenommen haben, auch einen eigenen Podcast mit der Sophie Meyer zusammen gemacht und mit den beiden haben wir gesprochen und waren ganz fasziniert von der Technik, die da benutzen. Das ist ein anderer Weg gewesen.
Funktioniert auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und das Lustige eigentlich war, dass wir uns überlegt haben, was wollen wir eigentlich mit denen sprechen. Mhm. Und das hat sich jeder Fragen überlegt. Es konnte nicht jeder alle Fragen stellen, deswegen überlegen wir schon, ob wir einen zweiten Timer machen. Mal gucken, wie das ankommt bei euch.
Ja.
Und es wusste aber keiner, welche Frage kommt. Also es war so eine Überraschungsfolge. Aber bevor wir vielleicht die Folge sprechen, einmal kurz ein freundliches und herzliches Willkommen zurück, lieber Podcast Tumulus Lupulus, oder?
Ja, voll. Also ich freue mich mega. Ich habe die Folge mit Genuss gehört. Ich konnte gar nicht das Handy weglegen, als die Folge am Sonntag rauskam.
Ich muss sie noch hören, ich habe sie noch nicht gehört.
Ich kann es dir sehr, sehr empfehlen. Also es ist schon eine sehr bewegende Hintergrundgeschichte, weil Markus da über den Hintergrund erzählt, weil von beiden Seiten halt die Gründe waren, warum der Podcast pausiert, eine lange Sommerpause gemacht hat. Ja. Und es ist mega spannend. Ich finde es ganz toll, dass wir so offen drüber reden. Ja, kann ich dir sehr empfehlen. Auf jeden Fall reinhören.
Ja, höre ich mir auf jeden Fall an. Genau. Genau, so. Also an der Stelle erstmal Prost euch beiden und wir hoffen auf viele weitere Folgen von euch.
Genau. Ja, ansonsten wollen wir noch mal kurz Eigenwerbung machen für den Kicker Cup, der jetzt im Februar stattfindet.
Ja, natürlich. Also große Netzwerkveranstaltung in Göttingen, 8. Februar. Link in den Shownotes. Wir haben es letztes Jahr schon mal gesagt, meldet euch jetzt an, nicht warten, bis die Frist zum Ende geht, wie damals bei der Abgabe der Diplomarbeit immer auf den letzten Drücker. Nein, sondern wirklich jetzt schon machen.
Ihr den Schwenk auf das Thema macht, wo wir gleich zukommen.
Ja, super. Ja, super. Genau. Ja, also genau, ist hier Folge am 28. kommt die, haben wir heute, wenn ihr das heute hören solltet, geht die Folge raus. Ganz ungewöhnlicher Termin, aber es hängt einfach damit zusammen, weil The Green Walk an dem zweiwöchentlich erscheint, immer montags. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir können ja nicht darauf warten, auf den ersten oder so. Deswegen gibt es in dieser Woche tatsächlich zwei neue Folgen für euch.
Genau. Das habt ihr euch verdient.
Erst nichts und dann ganz viel.
Genau, also in dem Sinne, dann
viel Spaß.
Wünschen wir euch viel Spaß beim Reinhören und reingucken. Also ihr könnt bei Spotify das Ganze auch als Video euch angucken.
Genau,
macht
das mal.
Viel Spaß dabei. Ciao, ciao.
Hallo, herzlich Hallo. Willkommen.
Schau mal, willkommen. Was ich aus Wien mitgebracht habe.
Oh.
Hast du da noch kleine Soundeffekte eingebaut, Thomas?
Genau, ich habe analoge Soundeffekte mitgebracht.
Das ist quasi das Einspielen in die Podcast-Musik. Wir haben ja gar keine Podcast-Musik, aber ihr habt ja jetzt eine.
Durch den, meinst du jetzt diese Orgel da?
Die Zauberflöte, du Banause.
Ach so, das kam mir nicht so an bei mir. Musst du vielleicht nochmal in voller Gänze spielen.
Wie kann man denn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer willkommen heißen? Weil im Prinzip sind es ja zwei Podcasts. Und auf der einen Seite war ja die Initiative von euch so. Aber ich würde schon auch behaupten, dass wir das Ganze auf The Green Walk publishen können. Deswegen ist das ein Doppelduo einfach.
Wir labern einfach ganz viel Quatsch über euch in unserem Intro. Das hört ihr dann, wenn wir es veröffentlichen.
Okay, wir können das Fall auch, ne?
Ja, das ist ein Spaß. Nein, wir wollen ja euch nicht ärgern. Genau, es ist quasi das erste Mal, dass wir das machen. Und wir fanden die Situation ganz cool, dass ihr einen Podcast jetzt auch habt, dass wir das gemeinsam machen. Quasi so eine, wie nennt man das denn? Eine Collab-Folge, zweier Podcasts zusammen? Wahrscheinlich, ne? Es ist ja ein gewisser Trend. Das machen ja einige berühmte Podcasts. Und ich fand es immer sehr schön, wenn man so eine Synergie natürlich hat. Einmal natürlich Hallo Community von Anna und Sophie. Die uns dann auch mal kennenlernen, aber auch andersrum. die Leute, die den Podcast mit dir, Anna, gehört haben bei uns, sehen zum Beispiel auch mal, ja, wie ihr das jetzt macht, ne? Wir staunen ja über eure technischen Fähigkeiten hier.
Ja, also ich muss Technik Thomas mal zum Praktikum schicken, glaube ich.
So viel, wir erzählen ihn einfach gar nicht, dass das erste Mal richtig gut geklappt hat. Oder wie viel Vorarbeit es benötigt, dass wir jetzt dort stehen, wo wir stehen.
Ja. Ja, auch wieder, wir haben diesen Ritt ja auch durch. Wir haben zuletzt wieder ein paar Tonprobleme gehabt in den vorangegangenen Folgen. Also die letzten, also jetzt wissen wir nicht, wann wir das hier ausstrahlen, ne? Aber die letzten, die waren wieder besser, aber wir hatten mal zwei, da hatten wir ein Kabelthema bei zwei Folgen und da hatten wir so ein Knacken drin. Und das war nervig. Und eine haben wir auch abgebrochen, weil wir die online aufgezeichnet hatten, weil einfach da die Internetleitung bei dem Interviewgast zu schlecht war. Das war dann sehr merkwürdig. Es hat sich so angehört, als wenn man irgendwie mit einem Raumschiff telefoniert hätte.
Ja. Das ist so schade, ne, dass es dann an der Technik so scheitert. Ich habe mir eure letzte auch angehört. Die hat ein bisschen geknackt, aber es ging, finde ich. Das ist irgendwie, finde ich, dann trotzdem schade, weil man hat es ja auf den Ohren. Ja. Und bei Riverside hatten wir jetzt wirklich Glück. Also es ist jetzt soll jetzt keine große Werbung sein, aber es hat jetzt schon immer gut funktioniert die letzten Male, muss ich sagen.
Ja. Was ich mega gut finde bei euch, dass ihr das auch mit Video macht. Das ist auch, warum ich den Tobi immer darauf trieze jetzt, dass wir direkt immer mitfilmen, wenn wir irgendwo was aufnehmen. Weil das wo ziemlich geil ist. Ich muss das nur hinkriegen, dass man das passend dann mit Video schneidet und so. Aber das hoffe ich doch, dass wir da auch mit dem Trend mitgehen können.
Ja, wir versuchen ja so wenig wie möglich zu schneiden. Du ja auch, Thomas. Du hast ja das letzte Mal auch, Sophie kennt die Story nicht. Aber komm, die droppe ich einfach, so ein Running Gag. Ich wollte, dass was rausgeschnitten wird und Thomas hat es einfach drin gelassen.
Minute 40 oder so.
Ja. Haben wir heute Morgen noch drüber gesprochen.
Deswegen, Sophie, einfach versuchen, die Antworten so präzise wie möglich, dass kein Schnitt notwendig ist. Weil hier bleibt alles authentisch.
Ja, das Spannende war aber, Anna, da kommen wir ja gleich nochmal zu den Fragen, die wir uns ausgedacht haben. So, aber einmal vorab, was ich ganz spannend finde, wenn man so euren Podcast verfolgt, bei der Aufnahme, die wir mit dir hatten, hast du immer sehr darauf geachtet, dass du immer ganz klar und deutlich artikulierst und ganz deutlich die Sachen, gerade die Fremdwörter aussprichst. Und das fand ich beim Durchhören, weil ich das sehr, sehr witzig finde.
Ja, ich glaube, das mache ich manchmal zu wenig. Also ich habe schon das Gefühl, dass so eine klare Aussprache auch was Positives sein kann. Ja, auf der anderen Seite wirkt das ja manchmal auch unauthentisch, wenn man dann zu gestelzt spricht, weil man halt versucht, wirklich auf jedes Wort zu achten. Aber ich bin ja auch oft so ein Mensch, der sehr viel kommuniziert und ich nutze dieses klare Aussprechen dann auch, um mir so ein bisschen Zeit zu verschaffen, wenn ich nachdenke. Weil im Prinzip, du stellst mir jetzt eine Frage und dann möchte ich ja, ich will mich ja nicht komplett blamieren und brauche ja eigentlich ein bisschen Zeit, um nachzudenken. Und das ist, finde ich, schon eine Herausforderung. Ich finde es auch total bemerkenswert bei Menschen, die wirklich in der Öffentlichkeit stehen, also extrem, dass die dann auch so Fragen so eloquent antworten können, ohne, ja, das, also es passiert natürlich auch oft, dass sie irgendwie sich ins Fettnäpfchen setzen oder dass sie Quatsch reden, aber ich finde das wirklich eine Kunst, spontan gut zu antworten.
Bei manchen ist es auch krass, du merkst richtig, so hatten wir ja auch schon hier ein paar Interviews, dass das Vorgespräch so total locker war und als dann die gefühlt rote Lampe, die wir nicht haben, anging, dann war auf einmal ganz anders. Das war richtig krass.
Ja, wir haben am Anfang immer angefangen mit herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt, dann haben wir die Leute dann begrüßt.
Und die immer schockiert nervös, in dem Moment. Noch, ja.
Also wie viele Leute dann irgendwie auch so richtig dieses Vibrieren in der Stimme hatten, ne? Das ist total komisch.
Mhm. Ja, wir machen das auch nicht mehr. Ja. Also wir machen jetzt Blabla ein bisschen am Anfang und dann... Ja, herzlich willkommen, so nach dem Motto.
Zum Warmwerden eigentlich, weil für mich war das schon am Anfang, wie wir angefangen haben im Podcast, irgendwie immer war es so, oh mein Gott, ich bin schon 10 Minuten am Schreibtisch gesessen und habe mich schon vorbereitet, weil ich schon irgendwie so diese gewisse Nervosität hatte, auch das Ganze mit Video auch zu verfolgen und so. Aber mittlerweile, ich glaube, da haben wir einen guten Flow gefunden für uns, eben einfach random einzusteigen in die Folge, einfach mal einen Smalltalk zu führen und zu erzählen, okay, was läuft gerade? und dann erst das Thema zu starten, weil dann ist es eigentlich wie ein entspanntes Gespräch.
Ja, man hat nicht dieses, jetzt geht's los.
Ja. Ja, und die andere Person kommt dann ja in dem Moment ja auch nicht auf einmal irgendwie aus dem Loch. Also sie ja, ist genau. Ja schon da. Deswegen ist es ja auch komisch, wenn man die Situation dann wieder stellt. Das macht es dann auch wieder ja. Merkwürdig.
Aber ihr habt eigentlich so keine Gäste, oder? Habe ich jetzt die Folgen nicht? Ich habe jetzt gar nicht.
Seit am ersten. Ja.
Okay. Wow,
dankeschön. Ja, aber es ist auf jeden Fall, also Gäste einzuladen, da hätte ich persönlich jetzt auch Bock drauf. Es ist aber trotzdem mit einem Mehraufwand verbunden. Und da müsste man halt dann einfach ein bisschen vorausplanen. Also, so kann man sich halt zu zweit gut abstimmen. Das geht recht schnell. Mit Gästen ist es natürlich immer ein bisschen anspruchsvoller, finde ich.
Ja, ich glaube, die Motivation wäre schon da, aber da kann ich gleich für uns beide sprechen. Du schreibst Masterarbeit, ich schreibe gerade Bachelorarbeit. Wir haben gerade ein paar andere Themen im Kopf oder wollen unsere Zeit halt ein bisschen für andere Themen investieren. Und dann ist halt da einfach der Podcast so ein Ding, das muss einfach laufen, einfach easy gehen. Und da wollen wir einfach leidenschaftliche Themen teilen. Aber es spricht ja nichts dagegen, nach dem Studium unseren Podcast vielleicht ein bisschen umzustrukturieren und auszubauen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich hab gerade gesehen, ihr habt gestern gerade eine neue Folge rausgebracht über Cannabis. Die Folge kann euch noch nicht zu Ende hören. Ist das sowas, was ihr einschätzt?
Mein Thema.
Also auf jeden Fall spannend und lustig. Also leidenschaftliches Thema sozusagen. Nein, aber es ist einfach, natürlich hat das auch was mit Botanik zu tun, ja. Und deswegen fand es richtig cool, als Sophie das vorgeschlagen hat. Und ist eine lustige Folge geworden, auf jeden Fall.
Oh krass, die muss ich auch noch hören, auf jeden Fall. Das interessiert mich jetzt.
Super. Ich glaube, wir müssen uns aber ein bisschen einmal grob vorstellen für die Leute, die uns irgendwie nicht kennen und die Leute, die das hier bei uns hören, die euch nicht kennen.
Auf jeden Fall.
Wer fängt an?
Thomas, du kannst anfangen.
Ich bin Thomas Lösing. Ich arbeite jetzt seit 3 Jahren, 9 Monaten, 15 Tagen und 3 Stunden, 11 Minuten.
Bei jetzt tut's schon wieder.
Und genau, ich habe mit Tobi auch vor knapp 3 Jahren einen Podcast gegründet, Digital Mobil Vernetzt, hier über Dataflow im Hintergrund. Im Vordergrund sind aber eigentlich unsere Gäste, weil wir wollen unseren Interview-Podcast machen und ich selber komme aus dem Gallerbau. Ich bin in einer Gärtnerei groß geworden. Mein Vater hat Zierpflanzengärtner gelernt und hat Baumschule, Gallerbau und so weiter, so wie man das im Münsterland gemacht hat, gegründet. Und ja, dann bin ich über eine Ausbildung zum Laschersgärtner, über auch eine Bürokaufmann-Ausbildung und dann zum Techniker und dann irgendwann hier bei Dataflow gelandet. Habe aber eigentlich immer ganz viel Privatgarten gemacht, Gartenplanung und so weiter. Und ja, wurde irgendwann Technik-Thomas von meinen ehemaligen Arbeitskollegen genannt. Und der Name, den wollte ich dann benutzen für meinen Technik-Thomas-Instagram-Kanal, den ich hier mache bei Dataflow.
Okay. Da, genau, der Tobi, der hat ja ein sehr privates Instagram-Profil. Da bin ich gestern drauf gestoßen, weil ich nochmal geguckt habe.
Ach echt?
Weil viele so, die bei Dataflow in die Öffentlichkeit gehen, haben ja schon irgendwie einen Hintergrund von Dataflow, da sind so grün. Und ich fand so, Tobi, deins ist so voll privat. Du hast es zwar drinstehen, was du machst bei Dataflow, aber du hast sonst, finde ich, so von der Branding her, hast so ein sehr privates Auftreten irgendwie.
Okay, cool. Ich habe da noch gar nicht so mir Gedanken zu gemacht. Ich mache das einfach. Es steckt irgendwie nichts hinter, dass ich mir denke, ich muss jetzt irgendwie, ich habe auch keinen Contentplan oder so. Ich mache eigentlich das, wo ich gerade Bock drauf habe, tatsächlich.
Genau. Das ist ja auch voll authentisch und gut. Also die Mischung macht's ja dann wahrscheinlich auch.
Genau, ja. Aber stelle ich mich auch vielleicht mal kurz vor, würde ich sagen, wenn Thomas das schon so schön gemacht hat. Genau, Tobias Schürmann, ich bin seit, keine Ahnung, 2008 oder so bei Dataflow angestellt und komme ursprünglich auch aus einer Gärtnerfamilie, wenn man so will. Mein Vater ist auch Gartenbauingenieur und hat einen früheren Obst- und Gemüsebetrieb zu Hause und genau, bin dann Ausbildung Baumschulgärtner, dann im Gartenlandschaftsbau gelandet bei einer Firma in Wuppertal, liebe Grüße an die Firma Eckert. Und habe dann gedacht, ich muss irgendwas anderes machen. Ich will jetzt nicht den ganzen Tag auf den Baustellen arbeiten, wo es Spaß gemacht hat. und habe dann Abi nachgemacht und Landschaftsarchitektur studiert und nebenbei auch immer noch bei der Firma Eckhardt gearbeitet im Büro und bin danach in dem Studium 2008 auf Stellensuche gegangen, wollte mich eigentlich als Bauleiter irgendwo bewerben, um Erfahrung zu machen, um mich irgendwann mal selbstständig zu machen. Aber es gab keine Stellen als Bauleiter, zumindest nicht in Göttingen, wo ich damals gewohnt habe. Und dann bin ich bei Dataflow gelandet. Die Alternative wäre gewesen, irgendwie bei irgendeinem Baumarkt Gartencenterleiter zu werden, weil die auch ganz gut bezahlt haben, also viel besser bezahlt haben. Aber ich hatte keinen Bock auf Samstagsarbeit und deswegen bin ich bei Dataflow angefangen und habe da erst im Produktmanagement in Göttingen gearbeitet und bin seit 2009, genau, in den Vertrieb gegangen. Und nach Oberhausen und bin jetzt verantwortlich für den Norden bei Dataflow, wenn man so will, in der Beratung und Vertrieb und mache mit Thomas unseren Podcast seit unglaublichen 60 Folgen, ne? Mhm. 61 ist das jetzt, genau. Mhm.
Ja. Krass. Ja. Da können wir nicht mithalten.
Da müssen wir ja noch nachholen.
Ja, das ist gut. Das ist ja auch, ist 3 Jahre. Also ich meine, wenn man das auf 3 Jahre aufteilt, dann ist es auch gar nicht so viel. Musst ja die Berge mal klein rechnen.
Wir versuchen ja schon 2 Folgen im Monat zu machen.
Und das hat jetzt ist nicht geklappt zuletzt.
Nebenbei, ja, ne?
Ja. Das ist schon auch Arbeit, ne? Also neben den ganzen anderen Sachen.
Eine ganz witzige Anekdote. Tobias erinnert sich da kaum dran, aber wie ich Tobias kennengelernt habe, tatsächlich.
Doch, das weiß ich noch.
Ja.
Okay, weil Love is first sight.
Okay. Tobias erinnert sich wieder, aber das war vor 18 Jahren so ungefähr. Da habe ich die Ausbildung zum Landschaftsgärtner gemacht bei meinen Eltern und da hat meine Mutter mal einen jungen Herrn eingeladen von einem Softwareunternehmen,
um
mal rauszufinden, ein vorgeschobenes Argument, sie interessiert sich für die Software. Eigentlich war das Interesse eher, was macht der junge Herr? Kann mein Sohn das auch machen?
Und ich saß da die ganze Zeit und ich dachte, die will das gar nicht sehen, was ich ihr zeige.
Und irgendwann so, ja, was haben Sie denn gelernt, Herr Schürmann? Ja, hier Landschaftsarchitektur und so. Ja, kann man so das? Weiß ich nicht. Also man muss so das und das und hier und da. Ja, Schnitt, 18 Jahre später.
Krass.
Eigentlich genau das Gleiche.
Ja. Das ist voll krass. Und deine Mom, wie hat die da drauf reagiert?
Also ich glaube, das wurde damals gar nichts, ne? Also es, sie hat, so wie Eltern, glaube ich, sind, wenn, also in meinem Alter damals mit 16 und so, dann war ich noch nicht so weit, wo ich wusste, was ich mache. Ich fand das irgendwie alles ganz cool mit dem Gärtnern und so, wenn man da groß wird. Das macht auch einem total Spaß. Und man saß irgendwie immer vom Rechner, hat irgendwelche Ego-Shooter gespielt und so. Wuchs mit dem Computer auf, ne? Also die Verbindung war ja schon irgendwie da. Aber man hätte das irgendwie auch nicht so gesehen, glaube ich.
Aber das jetzt, also das ist ja eine echte Geschichte, dass deine Mutter da war und Tobi so. Und wie war das dann, als du angefangen hast bei Dataflow und sagst, ja, hier, Mutti, das übrigens, erste, kennst du den erste, noch, den Tobi?
Genau, das Erste, was du machst, du suchst erstmal deine eigene Adresse. Dann guckst du, was steht dann da über dich drin hier bei Dataflow. Und Tobi meinte, er hat das Schlimmste hat schon rausgelöscht. Und
geil.
Ja, was hat deine Mutter eigentlich dazu gesagt, dass du dann angefangen hast?
Ja, ist genau das Richtige. So was Eltern, glaube ich, immer sagen, oder? Ich weiß nicht. Also ja, hat sich schon gefreut. Aber das war ja auch was gar nicht geplant war. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte eigentlich. Die besten Sachen im Leben passieren ja irgendwie doch ungeplant. Und das ist ja, wenn die eine Tür zugeht, wo man gearbeitet hat und man eigentlich ganz andere Pläne hatte, ob es jetzt ein Gartencenter leiten ist oder was auch immer, ne, oder im Planungsbüro selber leiten oder sowas, ne? Dann passiert das. Und ich glaube, das ist aber ganz gut, dass das so passiert ist. Weil tatsächlich, ich sage das jedes Mal bei unserem Jahresgespräch mit unserem Chef. Ich habe es auch gesagt, wo ich hier angefangen habe. Ich fühle mich hier wie zu Hause bei Dataflow. Und das ist mega wichtig.
Ne? Total. Voll wichtig. Okay, dann soll ich mal weitermachen einfach mit der Vorstellung.
Mach mal.
Weil wir sind 16 Minuten drin und wir stellen uns. Okay. Aber das liebe ich auch ein bisschen.
Ja.
Genau, mein Name ist Anna Hufnagel. Ich studiere jetzt im dritten Mastersemester Landschaftsarchitektur und schreibe jetzt meine Masterthesis und werde nächstes Jahr mein letztes Semester haben im Ausland. Ich werde nach Italien gehen und werde dann fertig sein, hoffentlich. Ja, es ist ja noch nicht so weit, aber dann bin ich quasi Landschaftsarchitektin MSC und kann mich dann in die Kammer eintragen lassen und dann habe ich es endlich geschafft und bin fertig mit dem Studium und mit meinem, ich sage jetzt mal, offiziellen so klassischen Bildungsweg. Und dann darf ich einfach nur in der Arbeit lernen, weil das hört sicherlich nicht auf, dass man da viel dazu lernt und über sich hinaus wächst. Und das Studium ist ja nur ein, ja, großer Teil in dem Fall, aber ein Teil eben. Und genau, nebenbei mache ich noch viel Sport, habe halt den Podcast und arbeite jetzt auch in einem Planungsbüro in Mainz und habe echt gut zu tun.
Cool. Aber kann man jetzt sich nach dem Master direkt einschreiben lassen in die Kammer?
Also was ich weiß, kann man sich sogar jetzt schon vormerken lassen und als Kandidat quasi vorstellen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil einfach ehrlich gesagt die Zeit nicht da ist und das jetzt nicht die Priorität hat. Aber es ist natürlich schon wichtig, auch was jetzt Rente angeht und so weiter, dass man da irgendwann dann in den kommenden Monaten sich mal anmeldet. Und offiziell bist du dann eben irgendwie nach 2 Jahren, meine ich, drin, nachdem du dich angemeldet hast. Und ich müsste mich dabei jetzt auch nochmal genau mit befassen, was genau ich für Dokumente da vorlegen muss und welche Leistungen ich erbringen müsste. Ja. Aber es ist schon mein Ziel auch. Also, genau. Ja.
Du willst auch weiter in einem Planungsbüro dann arbeiten. Also
ja, das ist jetzt mein Plan. Ja. Ja. Genau.
Cool.
Sehr schön. Dann stelle ich mich jetzt als Letzte in der Runde auch noch vor. Wenn ich das so richtig recherchiert habe oder rausgefunden habe, bin ich ja da die quasi Ausländerin in der Runde. Ich bin ja Österreicherin und keine Deutsche. So mal als Nebennotiz auch bezüglich dem Dialekt, falls da mal ein bisschen was durchkommt. Und ja, ich bin die Sophie Meyer. Ich komme aus eben Österreich, aus dem schönen Niederösterreich. Und bei uns in Österreich ist ja die Ausbildung da ein bisschen anders.
Stopp mal kurz, wo ist denn Niederösterreich? Kannst du das kurz erklären? Ich kenne mich ja selbst in Bayern, also Schande über mein Haupt, aber ich weiß auch nicht, wo Oberbayern, Niederbayern, Mittelbayern ist oder wie das alles heißt.
Also Niederösterreich ist halt quasi so ein Bundesland wie Bayern und ich komme aus der Region St. Pölten, wenn euch das was sagt. Das liegt entweder eine Stunde circa östlich von Linz oder eine Stunde circa westlich von Wien.
Ah, okay.
Also so zwischen Linz und Wien, so in der Hälfte, da bin ich daheim. So quasi. Und ich habe schon quasi in Österreich die Gartenbauschule abgeschlossen. Das ist quasi bei uns ja, in vielen Fällen gibt es immer eine 5-jährige Schule mit fachbezogenen Aspekten, wo man dann am Ende die Matura oder bei euch genannt das Abi abschließt. Und ich habe quasi schon die Matura mit einem garten- und landschaftsgestalterischen Aspekt abgeschlossen, hätte auch schon die Möglichkeit, eine Firma zu gründen und da schon voll tätig zu sein. Also ich bräuchte grundsätzlich das Studium nicht. Aber ja, wir kennen es alle, dann kam Corona und für mich war einfach ja der Ansporn zu groß, noch mehr zu wissen in dem Fachgebiet. Und dann habe ich mich entschieden, ich will das studieren. Und dann kam die Entscheidung, okay, BOKU oder eine Alternative. Und dadurch ich ja schon 5 Jahre in Wien gelebt habe, durch meine Schule, wollte ich halt irgendwie nicht auf die BOKU, weil das für mich irgendwie nicht so viel Neuland war, sondern ich wollte wirklich was Neues lernen. Und die nächste oder nahegelegenste Möglichkeit war dann eben Weinstephan, also einmal Richtung München zu gehen. Und jetzt studiere ich in Freising im Studiengang Bachelor Landschaftsbau und Management. Ich bin schon im 7. Semester, in meinem letzten, hoffentlich ab März dann abgeschlossen. Schreibe auch gerade meine Bachelorarbeit dazu. Und ja, so nebenbei versuche ich mir auch gerade so meine Selbstständigkeit aufzubauen, weil ich dann gerne nach dem Studium hoffentlich endlich mein Gewerbe auch anmelden möchte als Privatgartenplanerin. Da bin ich halt auch viel im Online-Bereich tätig. Also ich mache auch viel Social Media, wer mich vielleicht schon auf Social Media abgecheckt hat. Ich bin da sehr aktiv. Das ist auch so ein bisschen mein Hobby, meine Leidenschaft, Social Media, vor allem Instagram. Und dazu natürlich auch ein bisschen der Kraftsport, so wie auch bei der Anna. Wir sind da beide sehr sportlich. Und ja, das ist so meine Laufbahn. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre auf mich zukommt. Und ja.
Was ist das Thema von deiner Bachelorarbeit?
Ein Beratungsleitfaden für Privatkundenakquise im Landschaftsbau mit dem Bezug zur Nachhaltigkeit.
Was für Kriterien okay. werden abgefragt?
Also es geht grundsätzlich darum, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema CO2 und diese ganzen Thema quasi aufzugreifen und da mehr Bewusstsein zu schaffen für eben auch schon den Privatkunden, damit man bei der Kundenberatung da schon besser agieren kann, damit der Betrieb schon besser beraten kann, wie nachhaltig kann ich meinen Garten wirklich gestalten und gibt es vielleicht alternative Materialien, auf die ich zurückgreifen kann, die ich dem Kunden anbieten kann und sagen kann, nehmen wir statt dem Material vielleicht das, weil da können wir ein bisschen CO2 sparen oder das ist nachhaltiger oder in diesem Aspekt, weil das viele Kunden auch immer wieder mehr nachfragen, so aus meiner Sicht. Und ja, das allgemein ja immer mehr Thema wird, auch in der Regierung und so. Und deshalb finde ich es ein sehr spannendes Thema, mich da mal wirklich tiefer reinzulesen in diese ganzen Regelungen und die Normen und was da alles gibt.
Cool.
Spannend.
Wow,
spannend,
jetzt haben wir hier schon krass viele Fragen aufgeworfen, wo wir hier gerade uns erstmal vorstellen. 23 Minuten, krass. Ja, wir hatten es ja, glaube ich, vorher überlegt, oder zumindest hat Thomas kam, glaube ich, mit der Idee ums Eck, dass wir einfach mal jeder sich so ein paar Fragen überlegen, die wir einfach mal so stellen, oder? Also es wird jetzt kein konkretes Thema haben, aber es wird, glaube ich, so über alles gehen. Ich glaube, keiner kennt die Fragen vom anderen. Weiß ich jetzt nicht, ob ihr euch ausgetauscht habt, aber Thomas und ich haben uns nicht ausgetauscht dazu. Deswegen wird es doppelte Fragen geben. Und ich habe, glaube ich, tatsächlich auch die erste Frage, die ich schon streichen kann. Aber gut, das ist jetzt erstmal so.
Wollen wir damit wieder, ja, vielleicht kommen wieder neue Fragen, wenn.
Ach, hundertprozentig.
Ja.
Ja. Wer darf denn die erste Frage stellen? Sollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen, oder?
Geht ihr das? Ja. Ja. Ich fange gerne an. Direkt, weil wir haben ja auch gerade die Vorstellungsrunde gehabt.
Oh, dieses diabolische Grinsen, ne?
Nein, genau, da wollte ich einfach mal fragen, wie so ein Vertrieb bei euch abläuft. Also es geht ja darum, die Software auch an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und vielleicht ist das auch für Sophie interessant, weil sie will sich ja selbstständig machen. Da geht es ja auch viel darum, sich zu verkaufen, die Sache zu verkaufen. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie macht ihr das, wie läuft das ab? Also gibt's da so eine Reihenfolge, so einen Prozess, den ihr habt, oder ja?
Ganz vorne steht ja immer der Ort, wo der Kunde, glaube ich, gerade uns anspricht, ne? Und das ist, glaube ich, unterschiedlich. Also spricht der Kunde uns irgendwie direkt an durch eine Weiterempfehlung zum Beispiel? Hat der Kunde uns irgendwie gesehen und ist auf unsere Webseite gegangen und klickt da auf ein Kontaktformular? Was gibt's noch für Wege? Auf der Messe trifft der Kunde uns irgendwie. Es gibt ja im Vertrieb oder im Verkauf allgemein immer diese Anzahl an Kontakte, die man irgendwie braucht, dass jemand einen anspricht. Oder manche sagen ja auch diese Buyer's Journey, also diese Reise, die so ein Kunde durchlebt in diesen verschiedenen Phasen. Und das ist halt unterschiedlich. Ne? Also Beispiel, wenn wir beim Beispiel bleiben, wenn jemand das über unsere Webseite ein Kontaktformular ausfüllt, und Interesse hat an ein gewisses Produkt, dann kreuzt er an, welches Produkt er gerne haben möchte. Dann können wir sehen, wo er vorher irgendwie drauf geklickt hat. Und wichtig ist für uns natürlich, wo kommt er her? Weil bei uns im Dataflow-Vertrieb ist das alles regional aufgeteilt. Wie Tobias sagte, Tobias ist Teamleiter für Gebiet Nord. Und Gebiet Nord ist nochmal unterteilt in ganz viele einzelne Gebiete. Ich zum Beispiel habe das Gebiet Münsterland, Ostwestfalen, Lippe und Emsland und hoch bis Nordfriesland. So, und ja, dass wir einfach kurze Wege haben. Und dann landet quasi dieser Lead, nennt man. Kannte ich vorher nicht den Begriff, bevor ich hier bei Dataflow angefangen habe. Über welche Leader reden die hier? Ja, also dieser Kontakt landet dann quasi bei uns in der E-Mail und wir melden uns dann halt bei diesen Menschen.
Und inwiefern hat... Ich habe direkt schon wieder eine Frage. Wie hat der Podcast von euch da euch mit in die Karten gespielt? Weil es ist ja auch ein Marketing, Möglichkeit, also Werkzeug eigentlich dafür.
Ja, ist total schwer messbar, ne? Also du bekommst ja bei Podigy, wo wir das Ganze hosten, bekommst du ja nur eine Auswertung über die Abrufe, aber das ist ja nicht wer. Und das erste Mal, wo wir eigentlich so ging es mir zumindest, bewusst gemerkt haben, dass das jemand hört, war auf unseren letzten Unternehmenstagen. Also wir machen halt auch immer verschiedene Veranstaltungen. Also zum einen sind es die Unternehmenstage, dann ist es der Kicker Cup oder sonst machen wir auch, früher haben wir ganz viele so Roadshows gemacht im Vertrieb, da sind wir rumgefahren und gesagt, wir sind bei dir in der Stadt und zeigen das und kommt doch da und dahin. Und bei den Unternehmenstagen haben wir das tatsächlich, oder ich zumindest sehr extrem gemerkt, als wir mal da auf die Bühne durften und auch den Podcast vorgestellt haben, wie viele uns da eigentlich hören. Und cool. Das war wirklich so, okay, krass, so man hört uns doch irgendwie, die Zahlen scheinen zu stimmen. Deswegen aber, ich glaube, wir hatten jetzt über den Podcast selber, Thomas, korrigier mich, über das Anfrageportal beim Podcast, habe ich 2 Anfragen oder so, die jetzt darüber kamen.
Ja gut, also, die Anfragen zum Podcast, das trennen wir ja. Also die Anfragen beim Podcast, wir haben eine Landingpage hat gebaut, dataflora.de/podcast, da kommt man halt auf Landingpage für unseren Podcast und da ist ein Kontaktformular, wo es eigentlich nur darum geht, dass die Leute uns schreiben können, also für ein Thema, eine Frage oder irgendwie sowas. Es geht ja nicht darum, weil die was kaufen wollen.
Aber da kam jetzt auch schon mal ein Kaufinteressent drüber, tatsächlich.
Genau, aber das ist dann manchmal sowas Gemischtes, ne? Wir hatten auf der Messe jetzt in Nürnberg, die Galabor-Messe, die größte Messe in der grünen Branche, gemerkt, dass einige dann zu uns kamen und wirklich einmal Hallo sagen wollten, Hände schütteln wollten, einmal sagen wollten, dass sie uns hören. Das fand ich irgendwie krass, also richtig so Fans.
Nein, das sind Zuhörer. Also bitte, nee, aber Fans, das ist übertrieben.
Ich will auch mal ein Foto von euch zwei. Eine Unterschrift.
Autogrammstunde.
Autogrammkarten. Ja, Mann.
Machen wir dann mal auf der nächsten Messe. Nein, Quatsch.
Ist ja schon so, dass jemand, der einen dann viel folgt und so und das regelmäßig hört, der muss ja schon irgendwie begeistert von dem sein, was man macht. Deswegen, weil du jetzt Fan gesagt hast, ich finde, das ist gar nicht so abwegig, dann auch mal zu sagen, so hier, ich bin Fan von dem Podcast oder von dem, was sie machen. Also ich bin einfach, ja, begeistert davon und hört es gerne.
Voll, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von dem Podcast Kack- und Sachgeschichten die Leute sehen würde, würde ich den auch hinterherlaufen.
Ja.
Also da bin ich auch ein Fan von zum Beispiel. So, aber natürlich der Vorteil jetzt im Bezug zum Vertrieb, das, was ich gemerkt habe, wo ich hier angefangen habe bei Dataflora, die Galabor, man muss da Vertrauen aufbauen, die müssen einen am besten kennen und vielleicht kann man sogar es schaffen, eine gewisse Personenmarke aufzubauen, weil die Leute, also Menschen kaufen von Menschen. Und deswegen war es mir mega wichtig, dass wir mehr in Marketing machen. Und man muss halt gucken, was einem viel Spaß macht. Und Tobi und ich, wir haben ja viel gerne Podcasts selber gehört und gesagt, komm, dann machen wir selber einen. Einfach mal ausprobieren. Und das funktioniert dann immer ganz gut.
Ja, aber ich will nochmal auf die Ursprungsfrage nochmal zurückkommen. Also klar, was Thomas gesagt hat, wo erreichen uns die Leute? Wie geht's dann weiter? Und mir ist schon sehr wichtig, dass man wirklich dann auch den persönlichen Kontakt einfach hat. Deswegen fahren wir, ich würde mal sagen, zu 85-90% auch dann raus, trifft sich persönlich und bespricht dann alles Weitere. Und weil zum einen haben wir halt eine Software und die ist jetzt halt in der Branche, es wandelt sich zwar gerade, aber eigentlich eher was man vielleicht eher so denkt, ja gut, brauche ich zwar, aber will ich vielleicht nicht so. Also das ist ja, ich will vielleicht eher einen Bagger kaufen oder einen Radlader oder so, ne? Und dafür finde ich es wichtig, dass wir dann vor Ort sind, dass man da jemanden hat. Und das ist auch alles eine gewisse Komplexität und je nachdem, welches Produkt man halt nimmt, ob es jetzt die Bürosoftware ist oder eine CAD-Lösung, das muss halt einfach sauber besprochen werden. Und ich habe zu einer Zeit bei Dataflora, sag ich mal, angefangen, da gab es noch, ich sag mal, so diese klassischen Verkäufer, wie so im Buche stehen, ne, hier, ich verkaufe dir alles, was du haben willst oder ob es nicht brauchst, auch egal. Und das fällt dir halt irgendwann auf die Füße. Und das war so sozusagen kurz davor, damals auf die Füße zu fallen. Dann haben wir halt umstrukturiert und neu aufgestellt. Und es gibt auch jetzt nicht so das klassische, ich verkaufe ein Stück und bekomme x Euro Provision oder sowas. Das ist völlig, gibt's bei uns nicht.
Aber ihr kriegt schon Provision, oder?
Ja, wir kriegen schon eine Erfolgsbeteiligung, würde ich jetzt mal sagen, aber jetzt nicht so klassisch eine Provision. Also ich weiß jetzt nicht, wenn ich dir jetzt ein Stück Software verkaufe, wie viel Geld bekomme ich jetzt persönlich davon. Das möchte ich auch nicht, weil es soll dem Kunden bitte das so beraten werden, dass er das halt bekommt, was er auch braucht. Weil alles andere fällt dir, der Galabau oder auch die Landschaftsarchitekten sind, ist eine kleine Nischenbranche, klein und geschwätzig, hat immer ein Kollege von mir früher gesagt. Und das ist auch so. Und das fällt dir halt auf die Füße. Und wenn du halt einmal irgendwo vielleicht nicht so gut drauf warst an dem Tag und eine schlechte Beratung gemacht hast, was passieren kann, ist völlig menschlich.
Ja.
Aber das fällt dir, wird dir nach 10 Jahren immer noch vorgehalten.
Ja, und was wir halt auch immer mehr merken, ist das Thema mit den Kooperationspartnern, die wir immer mehr haben, ne? Also, dass wir mit anderen Firmen irgendwie zusammenarbeiten. Und das Beispiel Zeiterfassung, wenn es nämlich um Zeiterfassung geht, Kunde sagt, ich möchte einmal eine Beratung haben über Zeiterfassung. Das kann man halt, man könnte das klassisch hingehen, ja hier, kauf meine Zeiterfassung. Aber das ist total unterschiedlich, weil ganz viele Leute, die wollen, die einen wollen eher irgendwie eine Stempeluhr digital haben, die anderen wollen das irgendwie haben, dass die Zeiten automatisch über die Fahrzeugortung erfasst wird. Andere wollen wieder was anderes haben. Andere wollen sehr, sehr detailliert in diese Zahlen, Daten, Fakten rein und so. Deswegen verkaufen wir denen auch nicht immer unsere Produkte als erstes, sondern wir fragen erstmal, gucken erstmal, okay, wie sieht der Prozess aus? Was braucht man dafür? Das ist eigentlich immer so eine Vision, die wir eigentlich mit den Kunden zusammen aufbauen, eine Strategie. Und dann gucken wir, okay, Schritt für Schritt, was brauchen die? Und das
okay, ist voll spannend.
Also ich wäre auch nicht bei Datafor angefangen, wenn das tatsächlich so ein klassischer Vertreterjob gewesen wäre. Also ich habe Tobias ja auch die Jahre kennengelernt, wo ich vorher am Galabau gearbeitet habe als Ansprechpartner und bin ja auch mit ihm am Mittagessen gewesen und so weiter. Und dann lerne ich ja seinen Job auch so ein bisschen kennen. Und gerade diese Freiheit, dieses Flexible, dieses auch in gewisser Weise dieser Druck ist auf der Seite nicht da, sondern man macht sich selber den Druck, also diese Selbstverantwortung, die man dann hat, das ist ja das, was viel mehr Spaß macht, also für mich jetzt zumindest.
Ja. Okay, cool. Ja, spannend auf jeden Fall, dass es auch ein bisschen anders läuft als in anderen Branchen, die ja definitiv mit Bonus arbeiten, weil damit kriegst du einfach die Leute dazu, Sachen zu verkaufen. Wie ihr schon gesagt habt, die manchmal gar nicht gebraucht werden oder so.
Das mag halt auch in anderen Branchen vielleicht besser funktionieren, ne? Wenn ich sage, ich muss jetzt hier X Bagger verkaufen oder sowas. Keine Ahnung, blödes Beispiel. Ich kenne jetzt auch keinen, wo das so ist. Oder Versicherungen, ja, das ist ganz oft, ne? Oder Dübel oder sowas, ne? Dann ist das auch okay. Das sind aber doch dann andere Produkte, die gehen jetzt nicht so in die, ja, ich sag jetzt mal, Organisation einer Firma einfach rein. Ne?
Okay. Okay, cool.
Das war wow, jetzt haben wir echt sehr viel über unseren Job geredet. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, weil da in diesem Podcast-Rahmen. Ja. Krass.
Auch was wir sagen. Ja. Ja.
Ja. Warum? Um nichts zu verheimlichen. Genau. Thomas, willst du eine Frage stellen? Oder Sophie, willst du eine Frage stellen?
Ja, also ich hätte eine Frage auch ein bisschen auf mein aktuelles Lebensthema bezogen, Nachhaltigkeit. Und zwar würde mich einfach interessieren, was ihr für Aspekte in eurem Leben, in eurem Alltag aktuell habt zum Thema Nachhaltigkeit. Fahrt ihr zum Beispiel mit dem Rad in die Arbeit oder besitzt gar kein Auto, sondern fahrt eigentlich nur öffentlich oder baut euer Gemüse selbst zu Hause an oder, keine Ahnung, fliegt nicht in Urlaub oder sonstige Dinge. Habt eure eigene Photovoltaikanlage daheim im Garten oder am Balkon oder solche Dinge. Es würde mich interessieren, wie sehr ihr euch selbst in eurem alltäglichen Leben mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt.
Okay, also coole Frage auf jeden Fall. Also ich schon, also das Spiel, ich habe zwei Kinder halt und will halt auch, dass man irgendwie eine Welt hinterlässt, die dann auch noch lebenswert einigermaßen ist, obwohl der Zeitpunkt vielleicht auch schon zu spät ist dafür, aber das zumindest ein bisschen erträglicher bleibt. Also jetzt vom Privaten her, gut, ich wohne jetzt hier in so einer Ballungsgebiet zwischen Köln und Düsseldorf, da hat es für eine Doppelhaushälfte gereicht, sage ich jetzt mal so, und mit Wärmepumpe und Dreifachverglasung, also schon da gucken, dass man da einigermaßen energiesparend unterwegs ist. Dachbegrünung kommt noch, Pflanzengabione kommt jetzt bald, Ende Oktober. Freue ich mich, wenn der André zu mir kommt und die aufbaut. Und ansonsten, klar, wir fahren jetzt elektrisch bei Dataflor. Zur Arbeit muss ich nicht, das ist nur eine Treppe hoch. Wobei mein quasi. Genau, also wir haben Homeoffice. Aber wir fahren natürlich auch viel zu den Kunden und ich mache auch wahrscheinlich so zwischen 40 und 50.000 Kilometer im Jahr. Aber das jetzt seit einem Jahr halt voll elektrisch.
Cool. Genau. Sehr cool.
Genau, also das Elektroauto-Thema ist auch mega wichtig, finde ich zumindest. Das war auch ein Thema, wo ich angefangen habe bei Dataflow und guckte.
Da gab es das noch nicht.
Gab es das noch nicht, ja. Und dann bin mal Freund davon, irgendwie was anzuschieben und war der Erste, das Versuchskaninchen, sage ich manchmal so ein bisschen. Aber freundlich gesagt, weil bei so einer Firma gibt es natürlich immer so bestimmte Kriterien und Rahmenbedingungen, die man irgendwie einhalten muss bei so einer Fahrzeugbeschaffung. Und die wurden dann geändert quasi, wo das erste Elektroauto kam. Tobi?
Ich habe noch was vergessen. Ich bin auch bei mir so in der Siedlung, also klar, man kennt so ein Neubaugebiet, Vorgarten. Also ich glaube, mein Vorgarten ist sehr divers bepflanzt mit Stauden und Zwiebeln und immer bunt und immer blüht irgendwas. Andere Nachbarn haben Kunstrasen im Vorgarten, also das ist natürlich dann so eine andere Nummer. Aber versucht da halt immer auch ein gutes Vorbild zu sein, hab auch eine Hecke im Garten und so. Also das ist mir schon auch wichtig, dass man hier, ja, einfach schaut, dass man auf dem Kleingarten, ich habe einigermaßen viel möglich macht. Vorletztes Wochenende war ich mit den Kindern hier in der Nähe auf so einem Obstmarkt und da war vom NABU, waren welche, die haben Fledermaushäuser mit den Kindern gebastelt. Das hängt jetzt auch im Garten, also sowas halt.
Ja. Das ist schön. Cool. Ich persönlich, wir haben hier in Rosendahl so eine Parents for Future Abkapselung. Da gibt es immer so einzelne Gruppen, so Ortsgruppen, also Rosendahl for Future, da bin ich so ein bisschen mit dabei. Er hat sich aber mittlerweile eher zu so einer Interessensgruppe entwickelt. Also wir tauschen uns eigentlich mehr so intern aus in unserer Gruppe. Dann bin ich so ein bisschen politisch interessiert bei dem Thema, hauptsächlich eigentlich Fokuspunkt Bäume und Klimaschutz und Schwammstadt und so das Thema. Ist ja hier ein Dorf. Und man hat überall Natur, deswegen geht es den Leuten irgendwie alle so gut. Deswegen ist das Thema Bäume natürlich dann sehr, sehr kritisch gesehen in so Wohngebieten und so. Aber das ist mir zumindest sehr wichtig. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt, der wird jetzt 4. Und ich finde das mega wichtig, irgendwie, wenn wir überlegen, was wir früher hatten für eine Kindheit mit Schnee im Winter und so. Das werden wir halt immer weniger haben und dass man zumindest sowas hier irgendwie sicher hält und mit gutem Beispiel vorangeht, ne? Also, dass man auch ein Vorbild ist für andere Leute. Zum Beispiel, wir haben hier auch gebaut, neu gebaut, auch ähnlich wie Tobias, ein bisschen größer, weil auf dem Land hat man mehr Platz und PV-Anlage kommt jetzt noch, auch dass man das eigene Auto, die Firmenwagenauto mit laden kann, hat viele verschiedene Gründe. Wir heizen mit Strom, also Erdwärmepumpe. Haus ist komplett also sehr gut isoliert auch. Den Vorgarten habe ich damals, ich habe gesagt, lass mich bitte machen und redet mich da nicht rein.
Ja, so aber, gut.
Weil tatsächlich es ja immer so Einflüsse gibt, die haben dann, also Man sieht ja nur das, was man weiß, sag ich jetzt so andersrum gesagt. Und wenn man als Gärtner irgendwie aufwächst und sich für so ein Thema interessiert und sehr tief drin steckt in diesen Klimawandel angepassten Bepflanzungen mit Substraten, mit sowas alles, dann hast du irgendwie ja schon ein Bild und die anderen können dir gar nicht folgen. Ja, und dementsprechend sieht unser Vorgarten halt auch komplett so aus, ne? Also große Findlinge, viele schöne Stauden, ein paar Gehölze drin, ein paar große
Schotter ohne Ende.
Bitte?
Hast du nicht den Schottervorgarten?
Schottergärten sind ja auch schon so ein Thema. Ne, und das Tolle ist dann auch, wenn man so gewisse Nachbarn hat, die sich dann auch dafür interessieren, dann sagt man denen, ey, dann mache ich dir mal so eine Pflanzenmischung fertig. Ne? Ich berate dich mal, ich helfe dir mal, ich habe das ja mal gelernt oder ich kenne jemanden, der kann dir da helfen. Und dann kann man den Leuten so ein bisschen auch die Angst nehmen, ne? Zum Beispiel irgendwie ein Estrichsandbeet anlegen oder so. zeigen die dir im ersten Moment einen Vogel, wenn die denken, hey, da muss doch Vlies drunter und Schotter und so drauf. Aber solche Sachen. Und das macht zum Beispiel ganz viel Spaß, ne? Genau. Ja, ansonsten, was sonst noch? Also, ich hätte gerne eigentlich noch ein weiteres Elektroauto, aber es ist auch das Thema Ernährung, Nachhaltigkeit, also Thema, eins der größten Klimakiller ist ja, sag ich mal, Fleischproduktion. Da versuche ich ganz, ganz viel zu machen. Mich fleischlos zu ernähren, das hat in Wien leider nicht geklappt, da mussten wir natürlich eine Ausnahme machen wegen dem Wiener Schnitzel, was wir dann gegessen haben.
Ich hoffe, es hat doch geschmeckt, wenn du es schon probiert hast.
Genau, aber das zeigt ja auch, finde ich, ganz schön in dieser Zeit, dass man viel mehr dankbar ist für das, was man irgendwie hat und auch guckt, wo das herkommt. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Ja. Also es ist nicht so geil, wenn man dann mit der Familie, also meine Schwiegereltern kommen aus Polen, wenn man dann so am Tisch und dann darüber spricht, das wollen die nicht hören und so, aber das ist, glaube ich, normal.
Mhm. Ja. Schön, das finde ich echt cool, auch von euch so Aspekte zu hören, weil auch bei mir ist es halt in den letzten Monaten hat sich das sehr stark verändert, seitdem ich mich immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige, kommt irgendwie viel mehr Vielfalt in mein Leben, gerade auch, was du ansprichst, Ernährung. Ich beschränke mich nicht mehr so auf die klassische Ernährung oder die Küche von zu Hause eben, so wie es gewohnt war, sondern ich gehe wirklich in den Supermarkt und schaue wirklich bewusst, was ist gerade in der Saison, was gibt's alternativ, kann ich mal was anders essen, ich probiere mal neue Produkte oder auch eben zur Fortbewegung quasi, ich fahre nicht immer mit dem Auto, sondern ich versuche es abzuwechseln und auch mal Tage in der Woche zu haben, wo ich aufs Rad umsteige, wo ich mit dem Rad unterwegs bin oder zu Fuß unterwegs bin oder so, dass ich einfach mehr Vielfalt ins Leben bringe. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, meiner Meinung nach, da irgendwie ein bisschen auch dagegen zu steuern oder da einfach ein bisschen Einwirkung zu haben und einen positiven Effekt ein bisschen zu hinterlassen, einfach vielfältiger zu denken und mehrere Möglichkeiten und Optionen auszuschöpfen.
Ja, also wir haben bei Dataflow auch Jobrad zum Beispiel und da habe ich dann auch ein Lastenrad und da fahre ich die Kinder mit zur Kita und wenn wir im Umkreis irgendwas machen, dann fahren wir auch damit immer viel durch die Gegend. Ja.
Das finde ich voll schade, das würde ich total lieber auch für ganz viel nutzen. Wir haben auch schon oft darüber nachgedacht, uns irgendein Jobrad zu holen oder sag ich mal, nicht immer nur das E-Rad von der Schwiegermutter zu auszuleihen und so, sondern mehr. Aber komplett auf dem Auto dann zu verzichten, das geht auf dem Land dann irgendwie leider nicht, ne? Ja. Das Thema, was hier natürlich ist, ist Carsharing, ne? Was leider dann irgendwie auch so ein bisschen scheitert, weil die Leute wollen das immer alles ja selber besitzen, das Auto. Was ich kompletten Quatsch finde irgendwie, aber ja, das ist auch so das Thema. Was ich interessant finde bei euch im Studium, wie wichtig das Thema irgendwie ist, weil wir merken das in der Branche schon, dass das immer wichtiger ist, ne? Also Nachhaltigkeitsberichte ploppen ja auf überall von Firmen, die sich daran beteiligen. Wie ist das denn im Studium?
Also ich finde schon, dass es bei mir zumindest in Geisenheim ein wichtiges Thema ist, auch in vielfältiger Hinsicht. Also ob es jetzt eben die Bäume sind, wie man die halt, ich sag mal, pflanzt, dass sie lange leben. Ja, das ist ja auch, hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, wie lang hält etwas. Aber auch, ich sag mal, so diese anderen Punkte, ich überlege auch gerade, ja, wo stellen wir Fahrräder hin, die man leihen kann, zum Beispiel so, weiß ich nicht, so Fahrradständer oder eben diese Ausleihfahrräder, dass es da eben Plätze gibt für dann auch Thema Parkplätze. Also die letzten Folgen auch bei unserem Podcast, da ging es auch, was meine Thematik angeht, oft um Flächengerechtigkeit oder Autos in der Stadt, also die autogerechte Stadt. Und dass man dahingehend so plant, dass es mehr eine Stadt für die Menschen wird und weniger fürs Auto. Und das hat natürlich auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, weil je mehr Autoverkehr in den Städten ist, desto mehr Feinstaubbelastung, CO2, aber auch Lärm. Also die Gesundheit der Menschen leidet auch drunter. Und das ist halt, das sind so komplexe Themen, weil man fängt irgendwie an, ja, wir wollen weniger Autos in der Stadt, weil, und dann hast du halt 10 Sachen, warum es gut ist, weniger Autos in der Stadt zu haben und das dann auch ja zu erklären, was es alles für Konsequenzen hat, wenn man viele Autos in der Stadt hat oder was passiert, wenn man wenige Autos in der Stadt hat. Das ist, finde ich, ziemlich komplex. Also vom Lärm bis hin zum Feinstaub, sage ich jetzt mal. Oder auch Lichtverschmutzung. Also was man alles mit seinem Tun bewirkt mit der Umwelt und wie sich das auswirken kann und wie die Ökologie in der Stadt zum Beispiel darunter leidet, dass es überall hell ist. Das ist, ja, also es ist auf jeden Fall total komplex, um auf deine Frage zu antworten. Wir gehen da in viele Themen tief ein, aber es ist trotzdem so, dass es nie alles komplett abgearbeitet werden kann und man hat dann auch am Ende keine Antwort darauf. Also es gibt halt kein Ja, so machen wir es oder Nein, das geht gar nicht, sondern es ist halt ein komplexes Problem mit vielen unterschiedlichen Wegen, Themen zu lösen und natürlich so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, so unterschiedlich sind halt auch die Herangehensweisen, wie man Probleme löst und nicht jedem wäre zum Beispiel ein E-Auto recht und ich bin da auch kritisch, weil ich sage hier, das E-Auto muss erstmal erstellt werden, das muss erstmal, ich sag mal, die seltenen Erden müssen erstmal gewonnen werden, dann muss das Ganze geladen werden, jetzt haben wir kein Atomkraftwerk, dann bin ich letztens hier, sorry, dass ich jetzt hier so anfange. Ich komme mir so voll in Fahrt schon. Aber dann fahre ich, das letzte Mal.
Nein, E-Auto-Feinde.
Ja, mein E-Auto-Feinde. Nein, ich mag E-Autos. Finde ich total cool. Aber dann fahre ich in die Niederlande und ich weiß nicht genau, wo das war. Auch Richtung Köln, da die Richtung sind wir gefahren. Und dann war da so ein fettes Braunkohlewerk. Und nicht so geil. Ja. Damit erzeugen wir jetzt Strom, damit wir unsere E-Autos aufladen können. Sorry, aber da fange ich echt an, sauer zu werden. So.
Das ist aber traurig, ne? Weil man merkt so ein bisschen, dass die Wahrnehmung da hindriftet. Und ich finde es immer ganz toll, wenn man genau diese Punkte merkt und denkt, wie ist das eigentlich? Man informiert sich darüber. Mhm. Und das finde ich ganz toll, weil ich informiere mich tatsächlich dann bei einigen YouTube-Kanälen über solche Sachen sehr intensiv, die dann ja auch mit Studien und so ganz viele Sachen machen. Also das, wofür ich dann irgendwie keine Zeit habe, aber mal im Zweifel mal querlese, um auch verifizieren zu können, ob der jetzt Quatsch redet oder nicht. Ne? Und das finde ich ganz toll, um so komplexe Sachen zu verstehen. Du sagst zum Beispiel seltene Erden. Was bedeutet überhaupt der Begriff seltene Erden? Sind die überhaupt wirklich selten? Wo kommen die her? Wie werden die abgebaut? Von wem werden die abgebaut? Wird Kobalt in Minen von Kinderarbeit gemacht oder was? Oder auch nicht. Lithium, ist das wirklich selten? Wo kommt das vor? Mhm. Und welches, also Atacama-Wüste, welches Wasser wird da benutzt? Bla bla bla. So, das ist mega komplex. Ich für meinen Fall aber, ich freue mich total über jeden Kilometer, den ich mit dem Elektroauto fahre, weil ich mit Luft und Licht dieses Auto betreibe. Und ich weiß, wenn das Auto in ich habe jetzt irgendwie 90.000, ja 80.000 Kilometer weg. Wenn der in 100.000 Kilometern weiterverkauft wird, oder vielleicht fahre ich noch weiter, aber wenn er irgendwann weggeht, entweder kann ich das Ding zu großen Teil halt recyceln lassen, die Batterie hat noch ein zweites Leben, wird irgendwo noch in als Stromspeicher eingebaut, aus Tesla selber macht oder woanders. Das Ding hat ich blase nicht Dinosaurier in die Luft. Und das finde ich ganz, ganz toll bei diesem Elektroauto-Thema, ne? Und das, was du sagst, wo der Strom produziert wird, ist halt echt schwierig, ne? Man sieht aber, dass es immer besser wird und das finde ich ganz toll.
Ja, finde ich auch und ich sag auch nicht, dass eines richtig oder falsch ist. Deswegen habe ich auch diese Einleitung gehabt, weil es sind komplexe Probleme und ich sehe auch nicht die Lösung darin, dass wir jetzt alle nur noch mit dem Verbrenner fahren wie früher. Ich bin aber auch der Meinung, dass Elektroautos nicht das Einzige ist, was die Lösung darstellen darf. Es müssten mehr Technologien vorhanden sein und mehr entwickelt werden und gefördert werden, damit wir eine vielschichtige Technologiestruktur haben. Und auch was Wind- und Sonnenkraft angeht, dass wir das halt noch weiter ausbauen und mehr Möglichkeiten finden, auch von der Braunkohle abzuschwören. Und ja, das ist momentan, finde ich, schon schwierig. Und ich finde da auch Kritik an der Regierung berechtigt. Bin ich wirklich auch, ich finde, das ist ein Thema, das muss man diskutieren können. Und nicht alles, was halt zunächst nachhaltig erscheint, ist nachhaltig. Da ist es halt viel sinnvoller, auf Fleisch zu verzichten, weil da weiß man einfach, wie viel Wasser das braucht. Also es ist schwierig. Es ist in jedem Fall schwierig, wenn man Produkte kauft. Immer.
Also das Tolle ist, du kannst dich eigentlich sicher sein, dass jede geladene Kilowattstunde, die du an einer öffentlichen Ladesäule lädst, ob es jetzt ein Tesla-Lader ist oder ein Ionity oder so, dass das Ökostrom ist. Also das dürfen die das gar nicht verkaufen.
Okay, das ist schon mal cool. Mhm.
Und du kannst aber auch Elektroauto fahren und vegan leben. Das ist dann noch besser.
Ja, genau. Kann man ja machen. Aber denkst du denn, wenn ich jetzt, also es ist ja immer nur ein Prozent, jetzt reden wir viel über Strom. Ich bin kein Profi, was jetzt die Stromverteilung angeht oder so. Aber es ist ja nicht so, dass wir zu 100% Ökostrom in Deutschland haben.
Ja, die Frage ist, wo kaufst du halt diesen Strom? Nee, haben wir auch nicht.
Genau.
Also es gibt diesen Strommix.
Genau, und das ist ja der Punkt, also dann, wenn ich jetzt mein Auto zu Hause lade, ich weiß nicht, wo es herkommt, außer ich habe eine eigene Photovoltaikanlage. Oder
auf den Stromtarif an, Anna, den du hast.
Ja, genau. Ich kann auch Ökostrom nehmen.
Genau,
es gibt ja diesen
Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Ja. Es gibt ja Ökostromtarife, dafür bezahlst du quasi auch die Förderung mit, dass die irgendwelche Naturschutzgebiete dann aufbauen zum Beispiel oder. Also es gibt mega viele unterschiedliche Sachen. Der Verbraucher, das Traurige ist, der Verbraucher, der muss dann irgendwie entscheiden. Und im Zweifel bezahlt der Verbraucher den günstigeren Preis.
Ja.
Die meisten zumindest, ne? So wie das Fleisch an der Theke.
Ja.
Ne? Stallhaltung.
Ja, spannendes Thema.
Sehr großes Thema. Also man hört das schon direkt raus, also auch bei mir im Studium. Meine Uni, also die Hochschule von Stefan Triesdorf, hat viele Projekte im Laufen, was Thema Nachhaltigkeit angeht. Viele Projekte, wo Umgestaltungen stattfinden von Bepflanzungen, damit die nachhaltiger sind. Oder wir haben jetzt ganz viele eben Thema E-Auto auch Ladesäulen bekommen an der Uni, damit unsere ganzen Professoren und Angestellten quasi sich ein E-Auto zulegen können und da laden können in der Arbeitszeit oder während der Zeit halt. Und ja, das finde ich alles ganz gut grundsätzlich. Für mich fehlt ein bisschen der Aspekt halt im Studium selbst, im Unterricht. Natürlich werden Themen angeschnitten. Natürlich haben wir auch das Thema E-Radlader und E-Bagger mal diskutiert, aber halt alles in einem sehr kleinen Rahmen. Und so wirklich Hintergrundwissen, so wie es auch gerade erwähnt worden ist, mit irgendeiner Studie oder so richtig mal tief in das Thema reinzugehen, das fehlt mir irgendwie auch, die Materialien tiefer zu thematisieren. Wie sieht's jetzt wirklich mit Beton aus? Oder wie sieht's jetzt wirklich mit Naturstein aus? Und wie gehe ich das Thema an, wenn ich jetzt aus dem Studium rausgehe und meine erste Baustelle leite, im besten Fall als Bauleiter oder halt mitgestalte oder selbst baue? Wie agiere ich am besten? Wie kann ich dann nachhaltig arbeiten? Und aus jetzigem Stand muss ich sagen, keine Ahnung, wo ich da ansetze, weil ich das irgendwie im Studium nicht so viel mitbekommen habe oder nicht so groß thematisiert worden ist, wie ich es mir gewünscht hätte. Und deshalb auch der Grund zu meiner Bachelorarbeit, weil ich es einfach wichtig finde und spannend finde und mich da gerne noch vertiefen möchte. Aber ich denke, in Zukunft könnte noch da sehr viel Potenzial sein, das noch weiter auszubauen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also wir haben ja auch ein paar Themen da bei uns in den Podcast-Folgen irgendwie schon gehabt, ne? Sei es irgendwie mit dem Betonsteinherstellern, wo kommt eigentlich, wie nach oder was macht ihr im Bereich Nachhaltigkeit letztendlich? Ne? Gibt's ja einige Hersteller, die irgendwie auf den Zement verzichten oder teilweise verzichten oder dünnere Steine anbieten etc. pp. Und was, wenn man so an Nachhaltigkeit hört, denkt man ja auch irgendwie erst immer nur an, also es ist nur, aber man denkt viel an Klima und weniger halt noch an die sozialen Aspekte und so weiter. Ne? Und das haben wir halt, ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, glaube ich. Aber das, ich find's spannend, wie das bei euch im Studium ist, weil mein Studium liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Bin in Essen studiert und da war das noch überhaupt gar kein Thema. Ne? Also Da hat man wahrscheinlich noch ganz viel versiegelte Flächen gemacht und in der Planung, ich weiß schon ewig her, ich kann mich kaum noch an die Projekte erinnern, die ich da gemacht habe. Aber ich wüsste nicht, dass ich jetzt, sage ich auch mal, ein Entsiegelungsprojekt oder so gemacht oder geschaut, muss denn wirklich der ganze Park aus Rasenfläche bestehen? Können nicht auch mal eine Staudenfläche hin oder sowas, ne?
Ja, also das ist bei uns schon sehr präsent, also gerade so, was das Entsiegeln angeht. Ich denke, dass man mittlerweile, also ich schaue mit einer Brille auf Plätze und sehe, da ist irgendwie 80% zu viel versiegelt, weil die Menschen eh immer nur einen Weg lang gehen. Und das, da sind wir, denke ich mal, schon sehr stark geschult darauf. Also gerade was eben die Themen angehen, wie schaffen wir Freiflächen, Stauden, versickerungsfähige Flächen. Also das ist gerade ja auch so mein Thema tatsächlich. Schwammstadt. Und da bin ich schon voll geschult drauf. Und da kann man noch sehr, sehr viel besser machen.
Mhm. Und wie mega geil das ist, weil es gibt so viele Projekte, die da irgendwie Sachen ausprobieren in diesem Thema. Also welches Wasser benutzen wir? Wo leiten wir welches Wasser ab? Welche Bäume kann man denn nehmen? Welche Substrate benutzt man da? Wie macht man das mit Rigolen, Zisternen und so? Das ist natürlich total toll, wo man auch, gerade wenn man jetzt als Uni oder so die Möglichkeiten hat, da Zeit zu investieren und irgendwas zu Studien zu machen oder so, Versuche zu machen. Das ist total toll, ja, dass ihr euch da so viel mit beschäftigt. Mhm. Also ihr.
Ich finde es gerade mega gut, weil wir gehen nämlich genau gerade auf, ich habe nämlich eine Frage aufgeschrieben, die geht genau da in das Thema rein. Das passt jetzt gerade. Und zwar, was sollte eurer Meinung nach ein zukunftsfähiger Garten auf jeden Fall haben?
Gute Frage.
Solaranlage.
Im Garten. Ich hatte mal einen mit einem telefoniert, der baut Photovoltaikanlagen in den Gartenzaun mit ein. Fand ich auch
spannend. Krass, finde ich mega cool. Ja. Cool. Finde ich richtig gut.
Also der größte Aspekt für mich, was ich immer sehr stark im Vordergrund habe, wenn ich einen Garten gestalte bei einem Kunden, ist für mich die Bepflanzung, die wirklich standortgerecht zu halten und den Aspekt pflegeleicht ganz stark zu forcieren und einfach vielfältig zu denken. Und ja, das wäre halt für mich so der größte Aspekt, dass ich das Thema Rasenfläche im Verhältnis zur Pflanzfläche schaue, dass das ausgeglichen ist, dass ich wirklich einen Naturraum schaffe und nicht eine Rasenfläche mit einmal die Hecke rundherum und einem Pool in der Mitte und noch ein Holzstück dazu mit zwei Liegen drauf, sondern mehr schaffe, einfach moderner denke und irgendwie den Garten zu einem Entdeckungsort gestalte. Und so wie wir es vorher auch schon angesprochen haben, schau, dass immer wieder was blüht, dass immer wieder sich der Garten auch verändern kann und verändern darf und dem Kunden auch das Wissen mitgebe, wie er vielleicht seinen Garten pflegen kann, dass gewisse Stauden auch stehen gelassen werden können über den Winter, um ein schöner Rückzugsort auch für Insekten und Tiere zu sein. Oder was mache ich jetzt im Herbst mit meinem Laub? Wie kann ich damit umgehen? Wie nutze ich das am besten, dass ich auch solche Aspekte dem Kunden weitergebe? Das ist für mich halt da am wichtigsten, was in einem Garten nicht fehlen darf, dass ich nicht nur einen schönen Garten kreiere, sondern dass dem Kunden so viel weitergebe, damit er das auch erhalten kann und den Sinn vom Garten, von der Natur auch erhalten kann.
Das ist so schön. Da kann ich jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Ja. Doch, also die Sophie...
Wie ist mit der Nutzung?
Also fasst das immer gut zusammen.
Aber erzählt doch mal, wo ihr denkt, wo in der Zukunft, wo die Nutzung des Gartens noch hingehen wird. Ich meine, früher war die Nutzung des Gartens ja als Nutzgarten, Bauerngarten klassisch gesehen und so. Und jetzt ist es ja immer mehr Wohnraum geworden.
Ja, also ich persönlich hoffe schon auch ein bisschen, dass das wieder... ja, auflebt, zumindest einen gewissen Teil. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass viele sich das nicht leisten können. Also viele Menschen werden ja in den Städten wohnen, also gerade in der Zukunft, da geht ja die Prognose hin, dass 80%, ich weiß gar nicht, 20, 50 oder so. Ich will jetzt nicht irgendeine Unwahrheiten oder so sagen, aber man spricht immer davon, dass die Tendenz dahingehend ist, dass die Menschen mehr in den Städten wohnen werden und dass es so eine Landflucht gibt. Das heißt, die Menschen, die noch auf dem Land wohnen, weiß ich nicht, die könnten könnten wahrscheinlich viel Platz haben, also denke ich zumindest. Also in den Siedlungsbereichen wird es teuer, im ländlichen Gebiet wird es günstiger und dann könnte man sich da tatsächlich auch wieder Platz freilassen für landwirtschaftliche Bereiche. Aber das ist natürlich Zukunftsideen, das weiß man jetzt natürlich nicht, wie wohin es geht. Mir ist in einem Garten auch immer wichtig, dass man eben die Versickerung hat des Wassers. Also all das, was quasi in dem Bereich runterkommt, auch eigentlich dort bleiben soll und nicht in die Kanalisation geht, weil wir brauchen halt das Grundwasser. Und je mehr und besser ich quasi den Garten dahingehend aufstelle, also wie gesagt mit Rigolen, Dachbegrünung, Zisterne und auch Möglichkeiten der Versickerung, also Versickerungspackungen mit Kies einfach, desto besser habe ich halt den Garten auch für trockenere Zeiten gestellt. Das wäre mir halt wichtig.
Ja, schön wäre ja, wenn immer mehr Menschen die Verantwortung auch sehen über das Land, was sie sich kaufen, dass sie das eigentlich der Natur möglichst auch irgendwie zurückgeben können, ne? Nicht alles irgendwie bebauen.
Ja, auf jeden Fall. Und mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich weiß nicht, wie sind eure Tendenzen bezüglich Siedlungsbereich? Ich meine, ihr wohnt jetzt in Häusern, kann sich auch nicht jeder leisten. Aber wie ist da so, wenn ihr sagt, ihr habt Gruppen, wo ihr euch austauscht, wie ist da so der Bereich Nachhaltigkeit oder auch Wassermanagement? Also denkt man da drüber nach oder?
Ja, also hier bei vielen ist es, glaube ich, eher so, wenn es ums Geld sparen geht, dann sind ganz viele immer ganz vorne mit dabei. Ne? Also ich glaube, das ist, glaube ich, ein Riesenhebel.
Ja, aber auch Versicherung, ne? Also das Thema Versicherung, die Versicherer, die sehen ja meistens die Risiken eher als andere Leute, weil die ja sehr viel mit diesen Zahlen arbeiten. Also da mit den Hochwasserkarten, die es da gibt, dass man dann sehen kann, okay, welche Gebiete müssen dann wie irgendwie umgebaut werden, damit, sag ich mal, die Schäden nicht so rasant steigen. Das ist so ein Thema. Hier auf dem Dorf sieht man viel Innenraum, Innenverdichtung, dass Grundstücke aufgeteilt werden, die zu groß sind. Der Garten wird zurückgebaut und dann wird noch ein Haus drauf gebaut. Oder Jung kauft alt, also Altbauten werden irgendwie vermittelt und werden vielleicht aufgeteilt. Wie auch immer, so das Thema.
Aber wir hatten es letzte Woche auch im Podcast, der ist noch nicht raus. Ich weiß nicht, ob der dann schon raus ist. Wir waren ja in Wien bei Grünstadt Grau und da hat man mit denen gesprochen und da war halt ein Hebel war letztendlich die Förderung, ne? Also wenn der Staat halt Förderungen ausgibt für, sei es Sachbegrünung, für Fassadenbegrünung, für bestimmte Entwässerungsmodelle, dann ist es definitiv eine viel, viel schnellere Möglichkeit, das auch umzusetzen. Ich habe tatsächlich in dem Zuge, ich hatte es eben gesagt, ich plane gerade hier auch so ein bisschen Fassadenbegrünung und habe sie dann hier bei mir in der Stadt angerufen. Und mal nachzufragen, okay, da gibt's irgendwie ein Programm für Haus und Fassade, da ist dann aber ein Umkreis eingezeichnet, was wirklich irgendwie so gefühlt 200 Meter Radius hat und alle anderen sind von der Förderung dann ausgenommen. Dann denkt man sich auch so, wer überlegt sich bitte sowas, ob jetzt bei mir die Fassade begrünt wird oder 200 Meter weiter, ist doch der gleiche Nutzen. Ne? Aber gut, ist halt so, das ist halt noch, und was man alles einreichen muss, die Bürokratie ist in Deutschland ja sowieso viel zu hoch für solche Sachen. Es muss viel, viel einfacher funktionieren, das Ganze.
Das ist auch nicht nachhaltig.
Und viele wissen es auch nicht, dass es Förderung gibt. Ne? So auch Dachbegrünung, dass es da gute Förderung gibt, wissen viele auch nicht.
Ja. Ja, diese ganze Bürokratie ist auch nicht nachhaltig. Das kostet so viel Energie und Zeit. Das ist Wobei man bei der Fassadenbegrünung natürlich auch immer, also wie gesagt, ich bin da manchmal auch sehr kritisch. Man muss immer abwägen, Kosten-Nutzen, finde ich, und auch Effekt in der Stadt, finde ich die Fassadenbegrünung sinnvoller als auf dem Land. Wegen dem Heat Island-Effekt, also im Siedlungsbereich, kann das dann doch was bringen. Aber es kostet halt auch viel und es braucht viele Ressourcen. Also das ist ja ein hochtechnologisiertes Konstrukt. Nicht immer, aber meistens. Außer du hast halt bodengebundene Fassadenbegrünung.
Ja.
Aber wenn du wandgebundene Fassadenbegrünung hast, dann ist das wirklich ein enormer Aufwand. Und dann würde es meiner Meinung nach zum Beispiel ganz oft mehr Sinn machen, 5 große Bäume zu setzen und die würden sehr viel mehr Verdunstungskühle bringen, Schatten und so weiter. Deswegen finde ich, muss man das immer differenziert betrachten.
Würden aber 10 Parkplätze weniger bedeuten.
Ja, das ist okay. Da bin ich dafür. Sie sollen mehr mit dem Fahrrad fahren.
Sind wir wieder beim Auto.
Ich bin einfach der Meinung, weniger Autos generell.
Okay. Vielleicht schaffen wir das ja mit weniger Autos, wenn immer mehr Autos durch KI ersetzt werden. Wir hatten letztens von der Firma Tesla eine Ankündigung, dass jetzt Robotaxen rauskommen. Dann bringen die jetzt einen autonomen Roboter bald raus. Und ich weiß noch, wo wir letztes Mal mit dir, Anna, die Folge aufgenommen hatten, hatten wir mal dich gefragt, ob du denkst, die KI nimmt dir den Job weg. Mhm. Und an der Stelle würde ich gerne die Frage mal aufgreifen. Wenn man jetzt sieht, dass es autonome Roboter gibt, die vielleicht auch auf Baustellen irgendwann arbeiten können oder generell das Thema KI ja immer größer wird, mal so einen aktuellen Blick, was denkt ihr, was hat sich da irgendwie verändert und wie sollte man am besten damit umgehen mit dem Thema?
Also ich bin da klar der Meinung, das Thema anzunehmen. Ich finde KI extrem spannend und interessant. Ich nutze auch ChatGPT, Gemini und so diverse Tools ja auch so für mein Studium. Einfach zur Recherche, zum Austausch, schnell irgendwo Infos herzubekommen oder einfach zum Brainstorming. Also ganz viel einfach Kreativitätsarbeit. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, eben auch in der Praxis anzuwenden, immer mehr halt einfließen zu lassen. Ich persönlich hätte jetzt nicht Angst um meinen Job. Also ich strebe halt Privatkundenberatung und Planung an. Da würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, die KI kann mir den Job nicht so wirklich wegnehmen, weil ich einfach weiß, wie Kunden, dass der Bedarf der Kunden so stark ist zu einem persönlichen Gespräch. So wie ihr vorher schon erwähnt habt, wie ihr eure Kunden gewinnt und wie euer Produktverkauf abläuft. Kunden wollen, dass man persönlich vorbeikommt, ein persönliches Gespräch führt mit denen, vielleicht eine Skizze zeichnet vor ihnen, denen was zeigt, denen ein bisschen eine Idee, einen Traum, eine kreative Zeichnung in den Kopf setzt. Das kann keine KI, die kann sich da nicht hinsetzen und mit dem Kunden da mal so 1-2 Stunden Pläuschchen halten und sich über den Garten unterhalten und über mögliche Träume und Vorstellungen und Ideen. Ich kann dann die KI dann später für Planungskonzepte ganz gut nutzen und da gibt's auf jeden Fall viele Möglichkeiten, um dann Visualisierungen darzustellen. Das finde ich sehr positiv, weil ich muss da ehrlich sagen, ich bin jetzt im technischen Aspekt nicht ganz so fit oder das ist nicht ganz so mein Bereich, jetzt 3D-Planung oder Perspektiven zeichnen, Visualisierung. Da finde ich halt KI einen super Job. Also die können da viel übernehmen. Was ich vielleicht nicht selber so gut kann, ich sehe das eher mehr so als Arbeitsteilung. Ich kann mir die KI zunutze machen bei Dingen, wo vielleicht der Mensch nicht immer so gut ist oder nicht jeder gut ist. So finde ich, gibt's die Möglichkeit, dass jeder halt seine Stärken wo quasi anwenden kann und da, wo halt dann vielleicht die Schwächen eintreten, dass man vielleicht mit der KI ein bisschen ausgleichen kann, auch in der Gestaltung dann später, wenn es irgendwo um genaue Maße geht oder genaue Niveaus abziehen oder solche Dinge, da kann halt vielleicht irgendein KI-Tool das mit GPS oder so dann noch präziser umsetzen oder genauere Berechnungen durchführen oder sowas. Also ich bin nicht so ganz im Thema, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ich bin echt sehr neugierig, was uns so in 5 oder 10 Jahren in diesem Team erwartet.
Ja, und da noch hinzuzufügen ist ja, man hat ja bei euch auch die Möglichkeit, das digitale Postfach oder so, ein AI-Postfach, sich wahrscheinlich dazu zu kaufen oder vielleicht ist es auch im Package drin. Ich glaube, solche Produkte werden erstmal viel abnehmen. Und ja, auch Stress mindern, hoffe ich einfach. Und weiter denke ich erstmal noch nicht, ne? Also klar können wir jetzt wieder Zukunftsvision spinnen, aber ich glaube, das, was Sophie gesagt hat, bringt schon ziemlich auf den Punkt. Erstmal wird die uns supporten und wir werden unseren Weg da schon finden, uns als Menschen hervorzuheben. Also man wird nicht von der Maschine ersetzt. Wie seht ihr das denn?
Also ich habe da, glaube ich, weiß ich nicht. Also ich, klar, ich sehe das auch, ist viel Hilfestellung. Aber ich, meiner Meinung nach, könnte man jetzt aufhören, weiterzuentwickeln. Das passt so, wie es jetzt ist. Weil ich so ein bisschen Angst davor habe, was ist, wenn wir da jetzt weiterentwickeln. Telefoniere ich wirklich noch mit Menschen? Telefoniere ich mit einer KI? Das wird man irgendwann nicht raushören können.
Ja.
Und weiß ich nicht. Also ich finde, so wie es jetzt ist, ist gut.
Die Sicht finde ich sehr spannend, weil ja, weil sich das ja quasi immer wieder was Neues auf die Welt kommt. Und wenn wir zurückdenken, wie zum Beispiel der Taschenrechner gekommen ist, da gab es auch irgendwie so Unstimmigkeiten in der Schule. Man darf keinen Taschenrechner für die Schularbeit nutzen, weil das ist Schummeln. Jetzt ist das Thema, darf ich KI für meine Aufsätze verwenden? Ist das legal oder ist das schon Schummeln? Müssen die Schüler selbst schreiben? Jetzt ist Taschenrechner Standard für uns. Jetzt ist es gar nicht mehr wegzudenken. Jetzt haben wir den schon überall drauf quasi.
Meine Frau ist Lehrerin und die gibt keine Hausaufgaben, also keine Referate mehr auf, weil es nicht prüfbar ist, ob es von der KI geschrieben ist oder nicht.
Aber was ist denn daran so schlimm? Also ich frage mich wirklich, wir entwickeln uns ja weiter. Und ich verstehe auch, dass man sagt, damals war es besser, ne, oder damals war es schöner oder anspruchsvoller. Aber das ändert ja nichts an dem Fakt, dass wir uns weiterentwickeln. Und es wird Menschen geben, die die KI weiterentwickeln werden. Das wird manchmal natürlich auch gefährlich, bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch sehr viel Blödsinn mitgemacht wird. Ich bin so froh um ChatGPT. Ich kann es gar nicht sagen. Ich kann damit so viel Sachen machen. Meine ganzen Rechtschreibfehler, Orthografiefehler, die kann ich da einfach wegzaubern. Der gibt mir Hausaufgaben bezüglich meinem Italienischlernen. Da stellt er mir irgendwelche Fragen und Kurztexte. Ich muss nicht mehr groß Geld ausgeben für irgendwelche Magazine online, die mir die Sprache beibringen, sondern ich habe so einen Mehrwert davon. Das ist gar nicht in Worte zu fassen gerade. Und ich denke mir eben auch, dass wenn wir die Nachhaltigkeit, weil das Thema war jetzt schon so präsent jetzt die letzten Minuten, wenn wir das Thema angehen wollen, brauchen wir das auch. Wir müssen da weiterentwickeln, wir brauchen neue Technologien. Ich will da nicht stehen bleiben, so wie wir sind. Ich bin damit nicht zufrieden.
Okay.
Ich glaube, wir können sehr froh sein, dass wir nicht irgendwie auf einmal in eine Zeitkapsel kommen und in den 10 Jahren wieder hier aufwachen. Weil ich glaube, wir müssen halt dranbleiben, das zu lernen. Also entweder geht man mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Und das ist, glaube ich, dann ganz wichtig. Filmtipp an der Stelle. Hör ist ein ganz toller Film. Da spielt Joaquin Phoenix mit Scarlett Johansson. Scarlett Johansson an der Stelle nur als Stimme. Eine KI. Und er beginnt eine Beziehung mit dieser KI. Das wird dann gefährlich, ne? Wenn es Gefühle gibt.
Nicht jetzt falsch verstehen, also klar werden wir das irgendwie weiterentwickeln und das wird auch weitergehen, aber ich habe jetzt ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, okay, sagen wir jetzt mal Callcenter oder sowas, die werden jetzt alle keinen Job mehr haben, so. Die werden irgendwas anderes finden, wir haben Fachkräftemangel überall, aber es wird sich halt verändern, so, das ganze Thema. Und ich spreche halt ganz gern mit Menschen und nicht so gerne mit Computern, das ist das.
Ja, aber Tobias, wir haben das ja schon gesehen, also durch KI werden ja schon, die KI nimmt in Anspruchszeichen den Leuten ja schon Jobs weg, aber man kann sich ja nicht erlauben, gute Leute auf die Straße zu setzen, also gucke ich ja eher, hey, wenn die Person jetzt, wenn ich jetzt 5 Leute im Büro habe, die zum Beispiel Rechnungswesen machen und ich kann durch KI die Prozesse so optimieren, dass es nur noch 3 Arbeitskräfte sind, die das schaffen, dann kann ich diese 2 Arbeitskräfte jetzt für was anderes einsetzen. Oder man kann sich tatsächlich dann von, sag ich mal, einem C-Mitarbeiter trennen, in dem Sinne, den man vorher vielleicht brauchte, wo man drauf angewiesen hat. Also in dem Sinne hat es ja gute Zeichen an der Stelle.
Ja. Also im Moment ist ja, glaube ich, noch ein bisschen auch noch viel Entwicklungspotenzial. Ich habe letztens irgendwann mal ein Bild rendern lassen über ChatGPT. Und da kam dann völliger Mumpitz raus. Also von daher, glaube ich, ist da noch ein bisschen Zeit. Dann wird auf einmal dann ein Haus hingebaut, wo vorher irgendwie was anderes stand. Dann denke ich mir auch so, was macht er denn da? Also man muss auf jeden Fall prüfen, was man da rausbekommt.
Also ich sehe das auch ein bisschen skeptisch, das Thema zum Beispiel selbstfahrende Autos. weiß ich jetzt auch nicht, ob ich mich da direkt reinsetzen würde in so ein Taxi, das fährt ohne eine Person darin, weil irgendwie gibt uns ja auch eine andere Person gewisse Sicherheit, wenn die für uns was quasi uns da...
Oder Unsicherheit.
Ja, oder Unsicherheit, je nachdem, wie der Fahrstil ist, ja. Aber ja, das dann nicht einem beeinflussen zu können, wie das Auto dann fährt da, weil das halt irgendwie selbst denkt und das irgendwie vielleicht ein bisschen meine Kompetenzen übersteigt, dieses technische System. Aber ja, bin ich schon gespannt, wenn ich das erste Auto bei uns da fahren sehe, ohne Fahrer am Steuer.
Wie viele Fragen können wir noch machen? Weil wir müssen, glaube ich, so ein bisschen...
Also ich bin, glaube ich, vielleicht müssen wir mal eine zweite wieder machen.
Ich denke auch, ja.
Aber es ist sehr spannend, weil ihr habt ja auch mal andere Ansichten und ich finde es immer sehr bereichernd, die Insights und Meinungen der anderen dann zu hören. Und ich finde es immer ein super Austausch und ist super wichtig.
Was kam denn aus deiner Umfrage bei raus, die du gestern gemacht hattest?
War meiner?
Ja, war da eine Frage schon mit bei?
Leider nicht. Was ist Startup-Flow? Yes. Nee, tatsächlich gab es keine Fragen. Aber ich habe selbst noch eine Frage selbst, die ihr wahrscheinlich, hoffe ich, beantworten könnt. Gibt es denn mal eine Dataflow-Vorstellung in der Hochschule Geisenheim? Darüber hatten wir letztes Mal schon gesprochen.
Ja, ich glaube wohl. Okay. Da ist was in Planung auf jeden Fall.
Okay,
aber
cool.
Aber genaueres will ich jetzt hier nicht sagen, weil ich es nicht hundertprozentig weiß.
Okay, ja. Gut.
Aber wir haben noch eine Abschlussfrage, Thomas. Ne? Stellt euch vor, ihr habt eine Doppelseite in der DEGA. Was möchtet ihr der grünen Branche mitgeben? Also ein Satz. Wirklich groß geschrieben in großen Lettern.
Oje.
Das ist unsere klassische Abschlussfrage. Ich dachte, ihr habt euch darauf vorbereitet.
Nein. Nein, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Bin ich jetzt ein bisschen überwältigt.
Ja.
Fang bei dir an.
Achso, da schreibst du. Achso, okay.
Achso, okay. Also mein Gedanke war gerade so, was würde uns allen helfen, wenn jeder bei sich anfängt? Wenn jeder für sich sagt, ich fahre zweimal mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zu fahren oder ich fahre mal mit den Öffis. Das denke ich mir ganz oft bei mir auch, wenn ich dann eben überlege, Mann, das nervt mich irgendwie, dass wir nicht vorwärts kommen. Dann denke ich mir so, gut, mach einfach mal selber was. So, hör auf, rumzumeckern oder dich da in Rage zu reden, sondern fahr du doch einfach mal mit dem Fahrrad. So. Und dann denke ich mir, wenn jeder eben für sich versucht, jeden Tag ein Stück zu machen, dann kommen wir alle viel, viel weiter, als wenn wir immer nur bei den anderen gucken.
Mega gut. Fang bei dir an. Finde ich gut.
Ja. Mein Satz, glaube ich, würde lauten, sei offener anderen Menschen gegenüber, weil ich überzeugt bin, auch wenn ich Beispiel ein Chef bin und schon meine Firma irgendwie 40 Jahre führe und unglaubliche Arbeitserfahrung habe, kann trotzdem vielleicht, wer weiß, ein Student frisch aus dem Studium in meine Firma kommen, bei mir starten und mir wieder neue Dinge beibringen. Und ich sehe das sehr oft in Firmen, dieses Stufensystem, ich bin der Chef, ich bin schon so viele Jahre da, ich bin schon so viele Jahre da, ich habe mehr zu sagen als du und du fängst das seit gestern an, also brauchst noch gar nicht reden. Und das finde ich einfach schade, weil ich denke mal, man sollte wirklich jedem zuhören und für jeden offen sein. Jeder hat andere Erfahrungen, jeder hat andere Stärken, anderes Wissen. Eine Person ist vielleicht in der Technik viel stärker und kennt sich in 3D-Zeichnung extrem gut aus und könnte einen richtig guten Input einfach für ein Unternehmen mitbringen. Aber wenn andere halt da eher stur dem gegenüber sind und sich das gar nicht anhören wollen, bringt es einen halt im Leben vielleicht nicht so weit, als wenn man da eine Offenheit hat für das Wissen auch von anderen Menschen.
Dass es das noch gibt, ne? So, also ich kenne das noch von früher, als ich habe mal, das will ich eben unterschlagen, für ein paar Wochen bei einer größeren Galaberfirma in Wuppertal gearbeitet. Und da bin ich dann sozusagen als zweiter Mann mitgefahren, so frisch aus der Ausbildung. Und durfte dann für die ganzen immer in der Mittagspause zum Metzger gehen und immer Essen holen und so weiter. Und durfte dann auch wirklich die schönen Arbeiten machen. Ich dachte, das wäre mittlerweile ausgestorben.
Nein, die ein oder anderen Erfahrungen habe ich selbst auch schon gemacht. Ich habe ja schon in vielen Firmen gearbeitet und Praktika absolviert und die ein oder andere Erfahrung erlebt. Und das ist für mich ein wichtiger Aspekt, den ich einfach weitergeben möchte oder weiterleben möchte, dass ich auch bereit bin, Menschen zuzuhören, die vielleicht weniger Erfahrung haben, aber dafür andere Erfahrungen haben. Ja.
Super. Passt beides ja auch echt gut zusammen.
Ja.
Einmal sehr gut. Selbstwirksamkeit und einmal die Offenheit anderen gegenüber.
So sind wir schön. Immer. Aufs Persönliche ist ja sehr persönlich irgendwie, ne?
Die Folge war jetzt eh sehr persönlich.
Ja, aber ich glaube, das ist bei unserem Podcast auch das bei unseren Folgen, was am besten ankommt bei unseren Hörern, was ich so das Gefühl habe, wenn wir von unserem, also von Anna und mir halt vom persönlichen Leben erzählen.
Ja, und auch einfach, was wir manchmal denken, so, man kann sich ja nicht abkapseln und nur im Fachbereich bleiben und irgendwie ist das auch nicht unser Ding, sondern wir schlagen halt einmal über die Stränge und reden über Dinge, sagen wir, die uns einfach als Mensch, als Anna und Sophie beschäftigt und nicht als, ich sag mal, Fachpersonen, sondern wo wir halt einfach vielleicht auch nicht immer das Fachwissen haben, sondern einfach wir als Mensch eine Meinung zu uns bilden. Ja.
Ja.
Das macht uns, glaube ich, dann auch aus. Genau.
Sehr cool. Okay, ich denke, wir müssen noch mal eine zweite Folge machen. Also was wir müssen, ich will gerne noch eine zweite Folge machen, weil das echt schön war. Und wir haben jetzt Stunde 20, das ist eine super Zeit für so einen Podcast, denke ich.
Ja.
Genau, wann die Folge rauskommt, können wir gleich nochmal besprechen, aber
dann machen wir das auf jeden
Fall. Wie schließen wir das? Wie schließt ihr die
wir
Folgen
schließen.
Eigentlich?
Okay, gut. Machen wir das. Und auch tschüss.
Tschüss. Danke.
Danke auch. Danke, bis dann. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.